Artemis 2 nach Wasserstoffleck verschoben. Falcon 9 am Boden. Erneut Oberstufenanomalie. Crew 12 Start. Ungewiss. Perfekter Sturm für ISS. Alle Raumschiffe am Boden. SpaceX schluckt XAI und stellt Antrag für bis zu 1 Million Satelliten. Starship Block 3. Booster 19 übersteht Cryotests. ESA Aerospace baut Testkapazitäten in Schweden aus. Und Mitgründer Spurmann verlässt die Rocket Factory Augsburg. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Waagrecht Urlaub, Senkrecht Starter, dein Space Update auf Deutsch. Die NASA hat den eigentlich für Februar geplanten Start von Artemis 2 verschoben. NASA-Administrator Jared Isaacman hat am 3. Februar mitgeteilt, die Behörde die peilt nun ein Startfenster im März als frühestmöglichen Termin an. Grund für die Verzögerung sind technische Probleme, die während der entscheidenden Wet Dress Rehearsal am 2. Februar auftraten. Bei dem Test, bei dem der gesamte Startablauf der SLS-Rakete bis kurz vor Triebwerkszündung geprobt wird, da kam es an der Schnittstelle zwischen der Bodeninfrastruktur und der Hauptstufe zu einem Wasserstoffleck. Obwohl die Teams die Tanks zunächst füllen konnten, zwang eine erhöhte Leckrate bei T-5 Minuten zum Abbruch des Countdowns. Zusätzlich erschwerten widrige Wetterbedingungen den Testablauf. Kalte Temperaturen beeinträchtigten Kamerasysteme und es kam zu teilweise Ausfällen der Bodenkommunikation. NASA-Administrator Jared Isaacman betonte, dass diese Herausforderungen nach einer dreijährigen Pause seit dem letzten SLS-Start erwartet wurden und die Sicherheit der Besatzung ja oberste Priorität habe. Die NASA plant nun ein zweites Wet Dress Rehearsal, um die Reparaturen zu validieren. Ja, das Wasserstoffthema, das kannten wir ja schon von Artemis 1 und die NASA, die hatte ja bis zum Ende des Shuttle-Programms auch immer wieder mit erhöhten Wasserstoffleckraten vor Starts zu kämpfen. Kurzer Hintergrund, molekularer Wasserstoff, das ist das kleinste, was wir als stabilen Stoff kennen. Zum Vergleich, während die Molekülgröße von Wasserstoff grob 0,1 Nanometer beträgt, ist Wasserstoff mit etwa 0,3 Nanometer dreimal so groß. Da kann man sich dann direkt schon gut vorstellen, dass es deutlich schwieriger ist, gegen Wasserstoff abzudichten. Auch sind große Mengen Wasserstoff in der Luft um die Rakete einfach auch saugefährlich, was zu den strengen Abbruchkriterien führt. Beim Sauerstoff wäre das nicht so problematisch. Das Leck, das trat wiederholt, also wie bei Artemis 1 auch schon, an der Quick-Disconnect-Verbindung zwischen Bodeninfrastruktur und SLS-Core-Stage statt. Diese Verbindung, die ist deshalb technisch so anspruchsvoll, weil sie dann beim Start der Rakete schnell getrennt werden muss. Es handelt sich also um eine lösbare Dichtverbindung. Wegen der tiefkalten Temperaturen, Wasserstoff ist nur so flüssig, ist bei Umgebungsbedingungen bei minus 253 Grad ja flüssig. Da scheiden viele Dichtstoffe wie zum Beispiel Elastomere für diese Flächen dann aus. Viel entscheidender als die Größe des Wasserstoffs ist aber für die Abdichtung noch etwas anderes. Flüssigkeiten fließen nicht als einzelne Moleküle durch Spalte, da ist entscheidender vielmehr die Viskosität, also das ist die Reibung innerhalb des Fluids. Die Oberflächenspannung, das hat zum Beispiel dann Einfluss auf die Kapillarwirkung. Flüssiger Wasserstoff ist 15 mal dünnflüssiger als flüssiger Sauerstoff und flüssiger Wasserstoff hat 6 bis 7 mal eine geringe Oberflächenspannung, was dann dafür sorgt, dass es halt gut durch den Spalt dann durch kann. Die Ingenieurfaustregel, die sagt, flüssiger Wasserstoff findet Wege, die 10-mal kleiner sind als bei flüssigem Sauerstoff. In der Dichtungstechnik, da gibt es auch das Sprichwort, wenn es mit Wasserstoff dicht ist, dann dichtet es gegen alles ab. Übrigens ist der SLS-Haupttank mit 1500 Kubikmetern der größte jemals gebaute flugfähige Wasserstofftank. Der Shuttle-Haupttank, der war nur etwa 1000 Kubikmeter groß. Noch ein Fun-Fact, die größten Flüssigwasserstofftanks überhaupt, das sind die LH2 Storage Spheres im Kennedy Space Center. Die fassen jeweils etwa 3300 Kubikmeter. Das sind aber nicht flugfähige Tanks oder sagen wir es mal so, nicht geplant flugfähig. Mit der richtigen Menge Sauerstoff und etwas Aktivierungsenergie könnten die Dinger bestimmt auch fliegen. NASA-Administrator Jared Isaacman hat mit einem ungewöhnlich offenen Statement ja auf diese Wet Dress Rehearsal oder den Abbruch geantwortet. Die heutige Artemis-Architektur rund um das Space Launch System sei historisch gewachsen und reiche technologisch bis in die Shuttle-Ära zurück. Genau deshalb stelle sie aktuell den schnellsten und sichersten Weg dar, um Menschen bis mindestens Artemis 5 erneut auf den Mond zu bringen. Zugleich benennt Isaacman aber klar die Schwächen, extrem niedrige Flugrate, hohe Kosten und ein System, das nicht als dauerhaftes Rückgrat einer Mondwirtschaft taugt. Die Konsequenz daraus für Isaacman, ein zweigleisiger Kurs, kurzfristig setzt die NASA weiter auf das SLS, natürlich immer auf maximale Sicherheit, aber auch jetzt mit der SLS-Infrastruktur, aufwendige Tests, Generalproben und Freigaben vor jedem Start. Strategisch jedoch werde man zukünftig mehr Aufgaben an die Industrie abgeben, während sich die NASA auf das Zitat nahezu Unmögliche konzentriert. Ist vermutlich klar, von welchen Industriepartnern Isaacman da spricht. Einer der wichtigsten NASA-Partner, der hat erneut ein Problem mit seinen Oberstufen. SpaceX hat die Start seiner Falcon 9-Flotte vorerst ausgesetzt. Grund ist eine Anomalie der Oberstufe während einer Starlink-Mission am 2. Februar. Obwohl die 25 Starlink-Satelliten erfolgreich in den Orbit ausgesetzt wurden, versagte das Triebwerk der zweiten Stufe bei der Vorbereitung für den kontrollierten Wiedereintritt. Statt wie geplant gezielt über dem Ozean zu verglühen, musste die Stufe passiviert werden und tritt jetzt in den kommenden Tagen unkontrolliert in die Atmosphäre ein. Dieser Vorfall, der bringt den straffen Zeitplan von SpaceX unter Druck. Besonders kritisch ist die Situation für Crew 12. Das ist ja eine Crew-Mission zur Internationalen Raumstation. Die wäre ja eigentlich für den 11. Februar geplant. Die NASA und die Luftfahrtbehörde FAA, die sind eng in die laufenden Untersuchungen gebunden. Ein Neustart der Falcon 9 ist erst nach Klärung der Fehlerursache zulässig. SpaceX zeigt sich jedoch optimistisch, das Problem zeitnah zu lösen und das Startfenster für die Astronauten einhalten zu können. Da die ISS nach der medizinischen Evakuierung von Crew 11 im Januar ja derzeit unterbesetzt ist, hat der Flug hohe Priorität. Wie hat meine Oma gesagt, kein Unglück ist groß genug, dass nicht etwas Gutes daran liegt. Die Vorräte der ISS, die müssen ja aktuell nur für 3 Menschen reichen. Ja, für den Forschungsbetrieb und die Station in Standhaltung ist die Mini-Crew von 3 natürlich nicht so cool, kennen wir aber schon aus der Zeit zwischen den letzten Shuttle-Flügen und dem ersten Crew Dragon-Flug. Für den ISS-Betrieb ist es übrigens aktuell gerade der perfekte Sturm. Russische Soyuz- und Progress-Flüge ausgesetzt wegen der herabgefallenen Service-Struktur am Pad in Baikonur. VX-Flüge ausgesetzt wegen dem letzten Fehlstart der H3 und jetzt auch noch der Ausfall von Crew und Cargo Dragon, bis die Falcon 9-Anomalie untersucht ist. Wenn du dich jetzt fragst, was ist denn mit dem Cygnus-Frachter von Northrop Grumman? Ja, die werden ja mittlerweile auch von Falcon 9 gestartet, seit die Antares 230 Plus im August 2023 ihren letzten Flug hatte. Hintergrund da ist ja die Einstellung der Antares 230-Flüge, das russische Haupttriebwerk und die R-Stufe aus ukrainischer Produktion. Die neue Antares 330, komplett dann aus US-Produktion, die soll dieses Jahr ihren Jungfernflug absolvieren, würde dann auch ein Cygnus starten. Wenn die Rakete performt, ist das mit der ISS-Sicherheit auch kein Problem. Der Cygnus ist ja bereits ISS erprobt, jetzt von wegen Sicherheit her. Was ist eigentlich mit Europa? Ja, ich traue ja immer noch der Zeit hinterher, als Europa ab 2008 mit dem ATV als Frachter, der die ISS sogar reboosten konnte, wirklich etwas Handfestes zum ISS-Betrieb beigetragen hat. Der sollte ursprünglich ja sogar für den Frachtrücktransport weiterentwickelt werden. Ist dann abgesagt worden, war zu teuer und hat zu lange gedauert. Und dann kam das ESM, was ja jetzt mit der SLS-Beteiligung ist, so ein bisschen fragwürdig ist, wie lange wir das denn noch brauchen, wenn SLS und Orion vielleicht auf Artemis 5 eingestellt werden. Langfristig hätte man dann die perfekte Ausgangslage für Crewkapazitäten gehabt, also mit einem ATV-Frachter, der auch wieder zur Erde zurückkehren kann. Hätte Fahrradkette. Das Ganze soll jetzt kommerziell nach dem Beispiel SpaceX Dragon umgesetzt werden. Das europäische Raumfahrt-Startup The Exploration Company hat jetzt am 5. Februar 2026 den erfolgreichen Abschluss einer entscheidenden Testreihe für sein wiederverwendbares Nix-Raumschiff oder die Nix-Kapsel verkündet. Im Marineforschungsinstitut in Rom absolvierte ein Prototyp im Maßstab 1:4 insgesamt 20 kontrollierte Wasserlandungen. Dabei wurden verschiedene Fallhöhen und Geschwindigkeiten simuliert, um die hydrodynamischen Belastungen beim Aufprall präzise zu erfassen. Die gewonnenen Daten der Sensoren und Gyroskope, die fließen nun direkt in die finale Designphase der Kapsel, um dann die strukturelle Integrität bei der Bergung im Meer zu garantieren. Nix ist primär für den Frachttransport für den niedrigen Erdorbit konzipiert, wobei künftige Varianten auch Missionen zum Mond und Crewflüge ermöglichen könnten.
Wer kennt's nicht? Du landest nach einem absurd langen Flug, du willst sofort deine Unterkunft finden, irgendwie einen Grab-Roller buchen oder einfach nur deinen Freunden das erste Urlaubsbild schicken, aber du hast kein Internet. Ja, ich bin wieder in Indonesien und ganz ehrlich, ich kann mir einen Urlaub ohne Internet nicht mehr vorstellen. Ich will online sein, sobald ich aus dem Flieger steige, noch bevor ich mein Gepäck am Band hole. Aber mich mit dubiosen SIM-Kartenverkäufern am Straßenrand rumschlagen? Nee, absolut kein Bock. Und Roaming ist klar viel zu teuer. Zum Glück gibt Saily die smarte eSIM-Lösung für stressfreies mobiles Internet auf Reisen. Noch bevor du überhaupt am Flughafen losfliegst, kannst du über die Saily-App dein Datenpaket für das Reiseland oder sogar eine ganze Region buchen, die eSIM installiert und aktiviert, ja, und zack, kaum gelandet, bist du online. Keine Schlange stehen, kein Papierkram, kein Stress. Mit Saily, da bleibst du flexibel, die eSIM, die wird nur einmal installiert und funktioniert dann in über 200 Reisezielen. Du brauchst keine neue SIM, keine zusätzliche Apps, einfach Saily das passende Datenpaket buchen und los geht's. Und die eSIM, die kannst du dann auch auf der nächsten, also übernächsten Reise mit dem passenden Datenpaket wieder nutzen. Loben muss ich jetzt hier den 24-Stunden-Support hervorheben. Letztes Jahr, da hatte ich mit meinem alten Handy Probleme und der Support, der hat mich dann nach dem Handymodell gefragt und dann ganz tief in den Einstellungen für mich etwas korrigiert. Du willst auch direkt nach der Landung online sein? Dann sichere dir jetzt deinen Saily 15% Rabatt auf das erste Datenpaket mit meinem Code Senkrechtstarter. Auch wenn bei dir gerade keine Reise ansteht, lade jetzt mit meinem Link die Sailie-App herunter und speichere dir den Rabattcode für später.
Elon Musk hat die Übernahme von seinem KI-Startup xAI durch SpaceX bekannt gegeben. Als Hintergrund nennt er die Entwicklung einer massiven KI-Infrastruktur im Erdorbit. Ziel des Zusammenschlusses ist der Aufbau von Rechenzentren im All, laut Musk, langfristig die kosteneffizienteste Lösung, um Rechenleistung zu generieren. Durch die Fusion erhält xAI direkt Zugriff auf die erheblichen Finanzreserven von SpaceX, das bereits ja zuvor schon 2 Milliarden Dollar in das KI-Unternehmen investiert hatte. Diese orbitalen Serverfarmen sollen unter anderem den KI-Chatbot Grok unterstützen. Ähnlich wie bei Starlink würde SpaceX nach der Rechenzentren-Erzählung damit selbst für die Auslastung seines Starship-Systems sorgen, was mit Sicherheit auch die Fantasie der Anleger vor einem geplanten SpaceX-Börsengang beflügeln dürfte. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. SpaceX hat dann letzte Woche auch direkt den Start von bis zu 1 Million eigener Satelliten bei der FCC beantragt. Parallel zu diesen Plänen sorgt eine Gesetzesinitiative im US-Senat für Debatten um die Regulierung solcher Megakonstellationen. Der Satellite and Telecommunications Streamlining Act sieht vor, die Prüfungsverfahren der FCC für Satellitenlizenzen auf 1 Jahr zu begrenzen. Besonders umstritten ist eine Klausel, nach der Anträge automatisch als genehmigt gelten könnten, wenn die Behörde die Frist versäumt. Da verwundert es nicht, dass Kritiker im Senatsausschuss explizit vor dem aktuellen Antrag von SpaceX warnen, der eben die Stationierung von 1 Million Satelliten im Orbit für die Rechenzentren vorsieht. Eine Schlüsselrolle wird bei diesen 1 Million Satelliten dem Starship-System zukommen, das die logistische Kapazität für den Transport von jährlich bis zu 1 Million Tonnen Satellitennutzlasten bieten soll. Seit dem vergangenen Wochenende hat die Testkampagne für den ersten Block 3 Booster massiv an Fahrt aufgenommen. Am frühen Morgen des 1. Februars, da rollte Booster 19 zum Massys Testgelände, um dort die entscheidenden Vorbereitungen für den 12. Testflug des Starships zu beginnen. SpaceX stellte mit der Montage dieses Boosters in nur 26 Tagen einen neuen internen Rekord auf, nachdem der vorangegangene Booster 18 bei Drucktests geplatzt war. Am 2. Februar folgte zunächst ein pneumatischer Drucktest der Haupttanks und der Druckbehälter in den Shines, das sind diese seitlichen Gleitflächen, um die Integrität der Leitung ohne Kryolast zu prüfen. Nach einer kurzen Inspektion im Bereich der Shine-Section begann dann am 3. Februar der Cryo-Test mit flüssigem Stickstoff. Dies stellt einen Meilenstein dar, da Booster 19 ja der erste Super Heavy Booster ist in der neuen V3-Generation, der dann diesen Belastungen wirklich ausgesetzt wird, beziehungsweise der erste Booster, der den Belastungen standhält. Rest in Peace, Booster 18. Am 5. Februar, da schloss der Booster einen etwa 12-stündigen nominellen Kryotest erfolgreich ab und wurde anschließend vollständig entleert. Es bleibt abzuwarten, ob nun der Rücktransport in die Mega Bay 1 zur Installation der 33 Raptor-Triebwerke ansteht. Parallel dazu schreiten die Arbeiten an den Schiffen voran. Ship 39 wartet aktuell auf den Einsatz am neuen Starship-Teststand in Massys. Der vorherige Ship-Teststand, der war ja bei einer Explosion für eine Testzündung von Ship 36 zerstört worden. Daraufhin wurden die verbleibenden Ship 2 Feuertests provisorisch dann mit einem Adapter auf dem Pad 1 absolviert. Der SpaceX-Chef, der gibt den 9. März 2026 als Ziel für den nächsten Starship-Start aus, also den ersten in Version 3. Wobei der Zeitplan stark vom Verlauf der anstehenden statischen Feuertests von Booster 19 und Ship 39 abhängt. Die intensive Bautätigkeit bei SpaceX in der Starbase geht unvermindert weiter. Die Luftzerlegungsanlage, die bereits letzte Woche Thema war, die wächst sichtbar weiter. Ein zentrales Element, um künftig flüssig Sauerstoff und Stickstoff direkt vor Ort zu produzieren. Auch die Tests am Pad 2 reißen nicht ab. Dort wurden verschiedene Komponenten des FireX und Deluge Systems erprobt. Am Pad 1 wiederum werden die Expansionspläne sichtbar konkret. Eine neue Begrenzungsmauer entsteht, um die Startinfrastruktur weiter auszubauen. SLS und Starship Start frühestens im März. Die Woche hatten wir aber folgende Starts. Die russischen Streitkräfte, die führten am Donnerstag einen Start mit einer Soyuz 2.1A vom Kosmodrom Plesetsk aus durch. Dabei wurde ein als Kosmos deklarierter geheim gehaltener militärischer Satellit gestartet. Während ich das hier aufnehme, noch nicht geschehen am Samstag, da könnte eine Langer Marsch 2FG von Jinquan starten, da dann vermutlich an Bord der chinesische Raumgleiter zu seinem 4. Flug ins All. Auch SpaceX plant aktuell für Sonntag mit einem Starlink-Start die Falcon 9 von Vandenberg wieder in Betrieb zu nehmen. Das muss sich zeigen, ob das dann passiert. Startup ESA Aerospace hat am 4. Februar eine signifikante Erweiterung seiner Testkapazitäten am Esrange Space Center in Schweden bekannt gegeben. Ein zweiter maßgeschneiderter Teststand, der soll den Hochlauf der Produktion der Spektrum-Rakete unterstützen. Die neue Anlage, die ist darauf ausgelegt, mehr als 30 Aquila-Triebwerke pro Monat zu qualifizieren und ermöglicht zudem voll integrierte Tests ganzer Raketenstufen vor dem Flug. Damit schafft ESA Aerospace die notwendige Infrastruktur, um die angestrebte Startfrequenz und die wachsende Marktnachfrage nach europäischen Startdiensten zu bedienen. Nach einer technischen Verschiebung im Januar ist der zweite Flug der Spektrum ja aktuell für den 19. März vom norwegischen Andøya Spaceport geplant. Apropos deutsche Raketenbauer, ein prägendes Gesicht der europäischen New Space Szene verabschiedet sich. Jörn Spurmann, Mitgründer der Rocket Factory Augsburg, hat das Unternehmen Ende Januar 2026 verlassen. In einem persönlichen Rückblick auf LinkedIn zog Spurmann Bilanz über seine achtjährige Reise, die 2018 mit einer belachten Idee begann und RFA zu einem der führenden privaten Raketenbauer Europas machte. Er betont, dass die Firma nun finanziell und kommerziell auf einem soliden Fundament stehe und sein persönlicher Einsatz nicht mehr benötigt wird. Interessante Zahl in dem Post: Laut Spurmann investierte das Unternehmen rund 150 Millionen Euro, um die Entwicklung der RFA One bis kurz vor Erstflug voranzutreiben.
Ein riesengroßes Dankeschön geht an alle Unterstützer dieses Kanals. Euer Beitrag, der macht diesen Kanal überhaupt erst möglich. Ja, die YouTube-Werbeeinnahmen, die würden allein nämlich nicht ausreichen, um den Kanal zu betreiben. So gibt's aber einen kleinen, aber feinen YouTube-Kanal auf Deutsch, der sich ausschließlich mit Neuigkeiten aus der Raumfahrt befasst. Ihr gebt mir die Freiheit, Themen gründlich zu recherchieren. Ihr sorgt dafür, dass die Menschen über Raumfahrt informiert werden und dass Raumfahrt noch mehr Menschen begeistern kann. Danke, dass ihr Teil dieser Mission seid und diesen Kanal mittragt. Ich danke euch im Namen des gesamten Teams von Senkrechtstarter, aber auch im Namen aller Zuschauer, die euch ja diesen Kanal verdanken. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschsprachigen Raum für Raumfahrt zu begeistern, genau, teil meine Videos, sprich mit Menschen über Raumfahrt und darüber, was dich daran begeistert. Ja, und wenn du die Arbeit von Senkrechtstarter direkt unterstützen möchtest, freuen wir uns natürlich über eine direkte Unterstützung, über eine Kanalmitgliedschaft. Durch deine regelmäßige monetäre Unterstützung bleibt der Kanalbetrieb auch in Zukunft gesichert. Den Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft, den findest du unter dem Video. Als kleines Dankeschön bekommen ja alle Schutzengel die Senkrechtstarter-Videos vorab und werbefrei. Vielen, vielen Dank.
Noch schnell die Starts der kommenden Woche, die sind näher dran. Mittwoch wird die China Rocket Company voraussichtlich eine Smart Dragon 3 von der schwimmenden Plattform im südchinesischen Meer starten. Ebenfalls am Mittwoch, da stehen noch zwei Falcon 9 Flüge in meinem Kalender, Starlink und Crew-12. SpaceX wird Crew-12 jedoch erst dann durchführen, wenn die Ursache für den jüngsten Fehler in der Oberstufe vollständig geklärt ist und behoben und auch von der NASA abgesegnet ist. Am Donnerstag, da steht der Start einer Vulcan von United Launch Alliance von Cape Canaveral auf dem Plan. Die Rakete wird für die US Space Force zwei Satelliten zur Überwachung des geostationären Orbits ins All befördern. Parallel dazu wird am Donnerstag eine Proton-M vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan erwartet. Der russische Träger soll den Wettersatelliten Elektro-L Nummer 5 in eine geostationäre Umlaufbahn bringen. Ebenfalls für Donnerstag ist der erste kommerzielle Einsatz der Ariane 6-4 vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou gedacht. Die leistungsstärkste Version der neuen europäischen Trägerrakete, die wird dann 32 Satelliten für Amazons Internetkonstellation Amazon Leo aussetzen. Am Samstag beabsichtigt Firefly die Durchführung der Mission Stairway to Seven von Kalifornien aus. Mit diesem Flug der Alpha-Rakete sollen dann nach dem letzten Fehlversuch von April 2025 wichtige Systeme getestet und Rückkehr in den regulären Flugbetrieb bestätigt werden. Abgerundet wird der Start vielleicht dann am Samstag von zwei Starlink-Starts von Vandenberg und Cape Canaveral.
Urlaub ohne Internet, nicht mit mir. Sei smart unterwegs, hol dir dein Sally-Datenpaket für die nächste Reise und spar 15% auf das erste Datenpaket mit dem Code Senkrechtstarter. Findest du auch in der Beschreibung.
Ja, ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Dann wieder aus dem Senkrecht-Studio in Hamburg. Nicht vergessen, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.